Die könnte man gerne mal mit Glühwürmchen kreuzen oder so, habe ich mir überlegt.
Mücken mit Glühwürmchen, damit du sie besser triffst.
Siehst du die wenigstens kommen.
Ohne Witz. Herr Schwalbe ist bestimmt bei einer Botsch beim Schwalbe gelandet.
Wow.
Junge, Junge, Junge. Okay.
Oh mein Gott, was haben die. Wo hast du gelebt, Mann?
Es war nur eine Woche über Weihnachten.
Die haben also in eine Badewanne gekackt, haben da Würmer reingeschmissen. Das, was dabei rausgekommen ist, haben sie vermengt, haben daraus irgendetwas im Gemüsebeet irgendwie angebaut und du hast das Gemüse am Ende gegessen. Jetzt darf ich ärgern. Maike, schieß los, es ist wieder Freitag.
Es ist wieder Freitag und hallo zu unserer neuen Podcast-Folge, zu unserer neuen Podcast-Folge. Es ist heute schon die zweite Folge zum Thema Artenschutz, weil wir letztes Mal nicht so ganz fertig geworden sind. Das liegt einmal an der super coolen, interessanten Thematik, andererseits aber eventuell auch ein bisschen daran, dass wir uns etwas verquatscht haben mit ein paar
Was?
Anderen Themen. Ja, ich weiß auch nicht, wer da schon wieder mit angefangen hat. Ja, wie geht's euch beiden? Alles gut soweit?
Ja, hervorragend. Wir müssen ganz kurz mal erwähnen, dass das Marcy aussieht wie in so einem Van Gogh-Bild, weil hinter dir haben so zwei perfekte Sonnenblumen in so einer blau-weißen Vase stehen. Es sieht einfach eins zu eins aus wie das Bild. Nur mit mehr Ohren.
Wirklich mit mehr Ohren. Ja, herrlich. Im Hintergrund hört man mein Mädchen. Jetzt ist vorbei.
Versucht sie dich wieder zu manipulieren.
Ja, wirklich. Ach stimmt, genau.
Du hattest das hier mal erzählt, ne?
Ja, ist wirklich so. Ja, auf jeden Fall ein sehr spannend, interessantes Thema heute. Ich bin ja mit meinen Fragen beim letzten Mal nicht wirklich fertig geworden, hatte noch so viele Sachen aufgeschrieben, die ich noch fragen wollte, liebe Maike, aber deswegen haben wir jetzt noch eine zweite Reihe gestartet und ich freue mich, diese Fragen heute loszuwerden.
Bevor wir starten, müssen wir auf jeden Fall noch unserem treuen Sponsor danken. Und auch in Folge 22 werden wir unterstützt von Megazoo Nord. Ihr kennt das Spiel schon, wenn ihr Futter oder sonst irgendwie, weiß ich nicht, Leckerchen, irgendwas braucht, schaut mal vorbei, megazoo-nord.de, haben wir auch in den Shownotes verlinkt und ja, vielen Dank für die Unterstützung, dass ihr unseren Spaß und unser Projekt hier weiter supportet. Thanks. So.
Genau, und was es auch bei Megazoo Nord gibt, sind Kotbeutelchen. Darüber haben wir ja letzte Woche ausgiebig diskutiert, weil keiner von uns war sich so wirklich hundertprozentig sicher, wo die Dinger eigentlich dann hingehören, wenn man sie, wie man es machen sollte, ja aufgesammelt hat. Ob man die irgendwie
kompostierbare Kotbeutel.
Biomüll, genau, ist natürlich nur kompostierbare Kotbeutel, aber ob man die dann halt inklusive dem Häufchen irgendwie in den Biomüll schmeißt oder auf den Kompost oder doch lieber in den Restmüll. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut und tatsächlich gehören die Dinger in den Restmüll, weil sie verbrannt werden sollten, weil wir wissen es ja, leider haben viele, viele unserer Hunde auch Parasiten, Würmer, Giardien etc. Und auf dem Kompost wird es zwar auch warm, durch die Prozesse, die da entstehen, aber eben nicht so warm, dass diese Parasiten kaputt gehen. Und daher hat man erhöhtes Risiko, dass man dann eben andere Tiere damit wieder anstecken kann. Und deswegen die kompostierbaren Kotbeutelchen, trotzdem die am besten nehmen. Plastik, was verbrennt, ist auch immer nicht so toll. In den Restmüllen sorgen.
Aber das heißt also, wenn die jetzt kompostierbar sind, dann im besten Fall, warum sind sie denn eigentlich kompostierbar? Ich meine, die sind immer noch besser in der Verbrennung, wenn man jetzt anstatt Plastik nimmt. Aber warum deklariert man das dann als kompostierbar?
Wahrscheinlich, weil es besser verkaufen lässt.
Aber also das kann ja durchaus kompostierbar sein. Es geht ja jetzt hier um den Inhalt, oder? Um die Kacke.
Genau,
da drin.
Es geht ja, um den Inhalt. Aber ja, ich verstehe, was Massi meint. Ja, du
soll ich die Tüte kaufen und
weg.
Den Kompost schmeißen, oder was?
Naja.
Darum geht es eher.
Das macht dann echt keinen Sinn.
Ja, also vielleicht halt keine irgendwie giftigen Plastiktüten nehmen, aber ja, alles, was in Restmüll darf, einfach verwenden.
Warum gibt es überhaupt Kompostbeutel?
Das wird unsere neue Sonderreihe, Hunde-Kompostbeutel-Spezial. Jede Folge geht es darum.
Ich meine, ich betreibe hier Mülltrennung und ich habe die tatsächlich bisher in den Restmüll reingepfeffert, aber ich habe Kompostbeutel für meinen Biomüll. Also alles, was ich klein schnibble etc., tue ich da das rein und dann in die Biotonne damit.
Genau, das machen wir auch so.
Das geht natürlich, ne? Aber wenn das Häufchen der Hunde nicht rein darf. Karim, du hast mich beim letzter Woche mit dieser Geschichte, dass du bei deiner Auslandsreise bei einer Familie gelebt hast, die alles einfach kompostiert hat, auch ihre eigenen Haufen. Damit hast du mich, ich habe so einen Mindfuck gehabt. Ich habe mir gedacht, wie viel Obst und Gemüse habe ich bisher gegessen, was mit dem eigenen Dünger kompostiert wurde. Das war echt eklig. Also danke dafür. Danke für diese.
Sehr gerne, sehr gerne. Aber ich glaube, ganz im Ernst, wenn du das halt alles kompostierst und das irgendwie einen kleinen Bestandteil davon ausmacht und dann irgendwie in die Erde gebracht wird, ey, ist auch dann irgendwie egal, ob es jetzt Kuhkacke ist.
Ist das
oder
so? Ist das so egal? Wirklich? Ist das so egal?
Kommt drauf an, was man so hat, Karim, oder?
Ist das ja, so egal? Also ich werde niemals bei Karim essen. Ich weiß nicht, was du da machst.
Ich kaufe meine Sachen ganz normal im Laden. Ich habe ja leider keinen eigenen Garten.
Ey, aber mein Nachbar,
schön Komposthaufen auf dem Balkon, immer wieder herrlich.
Aber ich muss sagen, also mein Nachbar, der baut selber an und der hat mir letztens hier eine Tüte rübergegangen mit selbstgemachten.
Moment, stopp. Was baut der an und was für eine Tüte hat er dir gegeben?
Du hörst das, was du hören willst. Er baut Gemüse an und es, okay, und es war ein Bügel, ein YouTube-Bügel. Und der hat da Zucchini und Zwiebeln reingetan. Und alter Falter, ich fahre ja mega auf Zwiebeln ab. Boah, und diese Zwiebel war so delicious. Also war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und ich überlege gerade selber anzubauen.
Ja, Platz hast du ja jetzt genug
Zucchini
dafür.
Zucchini und Zwiebeln.
ich muss dann aber auf diese Neuseeland-Reise zurückkommen, weil ich bin da in den Bus gefahren und der Busfahrer war irgendwie gechillt, so ein Überlandbus, und der meinte, ja, hier, wenn du mal irgendwann Geldprobleme hast, hier in den Bergen, da ist ein sehr gutes Klima zum Weed anbauen. Sehr machst geil. Du den Sommer lang und dann hast du wieder genug Geld und dann ist das kein Problem, kriegt auch keiner mit.
Sehr gut.
Ah, das scheint viele Leute zu machen.
Wo war das genau? Send location, please.
Ich war auch mal in Amsterdam, also in der Nähe von Amsterdam in den Dünen wandern. Da sind wir auch rumgelaufen, halt alles natürlich Dünen, Naturschutzgebiet, naturbelassen. Und irgendwann sind wir über so eine Hügelkette drüber geklettert, über so eine kleine. Und es war einfach alles voll Marihuana. Da hat auch einer irgendwie sein Zeug angepflanzt anscheinend da hinten. Habe auch gedacht, nicht schlecht, so mitten im Naturschutzgebiet. Fällt gar nicht so auf zwischen den Büschen.
Man muss allerdings auch unterscheiden zwischen den männlichen und weiblichen Samen. Die wachsen teilweise sehr wild dort und dienen eigentlich nicht der Bewusstseinserweiterung.
Na, kann man dann eine spezielle nehmen?
Ja, tatsächlich. Aber wir gehen jetzt nicht näher darauf ein. Wir wollen jetzt über Artenschutz sprechen.
Aber es passt zum Thema. Wir wollen ja noch ein bisschen über Samen und Pflanzen und Bienenschutz und Schmetterlinge und so sprechen.
Wir können ja einmal ganz kurz schon mal spoilern. Zum Schluss gibt es auch noch ein kleines Gewinnspiel. Da können wir was ziemlich Cooles gewinnen. Aber da reden wir später darüber.
Ja, sehr geil. Aber bevor wir hier mit einer schönen Thematik anfangen, liebe Maike, ich habe ein bisschen Sorgen. Und zwar, ich habe ja meine beiden Sorgenkinder, die beiden Schwalben, die hier seit 2 Wochen mich regelmäßig besuchen, denen ich wirklich echt alles angeboten habe. Ich habe die letztens verflucht und habe gesagt, ey Leute, ihr lebt hier wirklich in Saus und Braus. Zieht doch einfach mal ein. Tun sie nett. Und jetzt waren so 2 Nächte weg und ich habe mir schon Sorgen gemacht und die hausieren immer an derselben Stelle. Nachdem ich ein Nest angebracht habe, nachdem ich ihnen einen Topf mit Lehmboden da vorgestellt habe, nachdem ich Futter ausgelegt habe, verschiedenster Art, nehmen sie nichts von alledem an und jetzt waren sie 2 Tage weg und nach 2 Tagen kam einer der beiden Schwalben wieder zurück und der andere nicht. Jetzt weiß ich, was los ist. 2 Nächte war die eine Schwalbe alleine, als wäre der Partner, die Partnerin verschwunden. Was soll ich machen?
Ich glaube, viel mehr als abwarten kannst du leider nicht. Also entweder haben die sich jetzt irgendwie mal getrennt und suchen
einen
neuen
Nistplatz. Meinst du, die haben Zoff oder was?
Einvernehmlich.
Ja, die haben wahrscheinlich Ehestreit, ja. Das kann natürlich schon sein. Ich weiß nicht so, wie das bei Schwalben ist, ehrlich gesagt. Aber ja, ich meine, warte ab, vielleicht kommst du wieder, vielleicht nicht. Weil es gibt halt auch leider genügend Gefahren für Schwalben. Ich hoffe mal, hier ist nichts passiert. Aber ja, kannst du ja mal Bescheid sein die nächsten Tage, ob du sie wieder siehst.
Ja, das mache ich. Was kann ich denn sonst noch machen? Ich meine, der wartet da die ganze Zeit oder sie wartet. Ich weiß es nicht und hofft, dass der Partner wieder zurückkommt. Kann man da irgendwie eine Vermittlung oder sowas machen? So,
ich wollte gerade fragen, willst du den Tinder installieren oder was?
Piepschip.
Kommt wahrscheinlich auch bald auf den Markt. Nee, also ich meine, du hast ja schon gesagt, du hast den da so ein Paradies geschaffen.
Ja wirklich, ich habe echt alles gemacht. Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin ein bisschen überfragt gerade und ich will so unbedingt, dass die einziehen. Ich habe gehört,
das ist vielleicht das Problem. Du weißt ja, wenn man was unbedingt will, dann kriegt man es manchmal nicht. Vielleicht musst du ein bisschen loslassen.
Wäre das dann sehr Swindler?
Wäre das?
So. Und Tinder, Swindler.
Swindler? Oh, die geben einen Auftrag, die App.
Ey, aber wenn du oder? Swindler sagst, hört sich das an wie Schwindler. Schwindler. Und da will keiner
ja, das, genau, das ist ja auch das. Also, ja, das
passt
das
ja auch teilweise
Witz,
ganz
ich
gut.
Machen wollte. Okay.
Nehmt das bitte ernst, ich habe Probleme. Ernsthafte Probleme.
Okay, Entschuldigung, Massi. Sorry.
Ja.
Nein, also. Wir hoffen, dass Herr oder Frau Schwalbe zurückkommen und wenn nicht, ganz im Ernst, wenn du da so ein Paradies schaffst, so die nächsten Jahre, wirst du da dich kaum retten können. Weil wir haben jetzt ja eh über Instagram etabliert, dass du eine Disney-Prinzessin bist und Tiere eh quasi mit und auf dir leben.
Das sah echt Horror aus. Also dieser, mein Face-Web mit Schneewittchen, das sah echt gruselig aus. Also man hat mich nicht erkannt. Das sah einfach nur total weird aus. Ganz eklig. Davon hatte ich auch Horror. Also
ja, in den nächsten Jahren kommen bestimmt irgendwie Schwalbenpaare. Und
Herr Schwalbe ist bestimmt bei einer Botsch beim Schwalbe gelandet.
Junge. Okay, was war unser Thema heute?
Artenschutz, glaube ich.
Hau raus, Maike. Also nur abwarten. Danke dafür. Das ist richtig unbefriedigend gerade.
Wir können es ja leider nicht fragen. Ja, wir haben letzte Woche schon ein bisschen darüber gesprochen, was man so machen kann, wie man, wie der Massi, seinen Tieren im Garten, Vorgarten, auf dem Balkon, am Fensterbrett oder was man sonst so anbieten kann, helfen kann. Und heute wollen wir da noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Und Karim hat, glaube ich, auch noch was zum Thema Hunde oder Katzen- und Hundeernährung für uns vorbereitet, wie man da auch ein bisschen ökologischer sein kann und der Natur zumindest nicht noch mehr schadet.
Ja, genau.
Eins vorab, also wenn es ums Ernährung und Thema Ernährung geht, dann ist es auf jeden Fall ein bisschen immer wieder kontrovers, ne? Weil ich meine, es gibt nichts, was so auseinandergeht wie die Meinung, wenn es um Futter geht, um die Ernährung der Tiere geht.
Das ist ja schon fast eine eigene Religion.
Lass mich mal direkt damit starten, weil ich habe, weil das jetzt.
Wenn ins geizhalte Wasser reinschmeißt.
Ich finde nämlich. Also ich finde es ganz interessant, weil, wie du sagst, so Futter und so, das ist ja ein sehr emotionales Thema und da gehen die Köpfe gegeneinander. Bei Insektenfutter sind sich aber irgendwie alle einig. Das finde ich ganz interessant, weil bei Insektenfutter irgendwie alle Fronten sagen, ja, ist eigentlich eine coole Sache so. Und ich habe mir da mal so ein bisschen die Studienlage so angeguckt und ich hatte da schon mal ein Video zu gemacht, wo es um die um das Aminosäureprofil ging. Und zwar ist ja immer ganz wichtig, wenn ich jetzt die Proteine nicht aus tierischen Produkten, so aus einer Kuh zum Beispiel ziehe, sondern die Proteine aus Insekten kommen, sind denn da alle Aminosäuren drin, die unsere Hunde und Katzen brauchen? Gerade Katzen sind ja da besonders wegen Taurin. Und tatsächlich ist es so, dass nicht alle Insekten das haben, aber dass so die üblichsten, sowas wie Heimchen, Kakerlaken, also generell alle Schabenarten und so, die haben ein sehr rundes Aminosäureprofil und die decken als Alleinfuttermittel alles ab, was so Hund und Katze brauchen, was total abgefahren ist, also an Proteinen. Und gleichzeitig sind halt Insekten extrem gute, also die wandeln extrem gut schlechtes Futter in hochwertige Nahrung für unsere Tiere um. Das heißt, wenn du so eine Heuschreckenplage, so das kennt man ja, so biblisch, ne? Wenn du Heuschrecken minderwertiges Futter gibst, zum Beispiel das, was, wenn du Mais anbaust, dann nimmt man ja die Maiskolben, nimmt man ja raus und normalerweise hast du ja dann nur diesen Futtermais, der dann an Kühe als Silage oder so verfüttert wird und dann sorgt er bei Kühen dafür, dass die das halt verwerten können und daraus was machen können. Die Heuschrecken nehmen einfach den ganzen Rest, das ganze Gestänge und erzeugen genau das gleich, also genau gleich hochwertiges Protein, was super abgefahren ist und was halt sehr viel effizienter ist, als nur dieses bisschen Futtermais zu verwenden. Und dadurch verwerten die viel besser. Das verbraucht viel, viel weniger Wasser für die Futter zu produzieren. Und es wird einfach insgesamt extrem effizient und es beginnt langsam, dass man Insektenfarmen im größeren Maßstab hat. So, da geht es dann halt wieder los, so, weil Tiere halten und essen, also ich bin Vegetarier, aber trotzdem ist das ja theoretisch, finde ich das in Ordnung, wenn man es halt irgendwie, wenn ich mir jetzt ein Schwein halte und das dann irgendwie schlachte, dann
oh nein,
ist das halt.
Nein, das ist nicht
so
in Ordnung.
Ich weiß, aber es ist auf einem anderen Level, als wenn du jetzt wie in einer Fabrik quasi, egal wie es den Schweinen geht, einfach alles machst, damit die Schweine irgendwie maximal effizient sind.
Ja, das stimmt schon.
Oder da stimmst du mir zu. Ich könnte kein Schwein schlachten, ich will es auch nicht und ich will auch keine Tiere essen, aber ich finde, das ist ein anderes Level. Und bei Insekten ist es ja im Endeffekt auch so, weil wir das jetzt halt langsam beginnen zu industrialisieren. Man muss aber auch gleichzeitig sagen, dass dadurch die Effizienz noch weiter gesteigert wird und es einfach wahnsinnig wenig Ressourcen verbraucht, wenn man das mal vergleicht, weil ihr müsst euch mal reinziehen, bei so einer Kuh, also für Hundefutter, wenn da jetzt nur Rind drin wäre, Rind und ein bisschen Kohlenhydrate, die wir jetzt ignorieren, dann musst du ja die Weidefläche haben, du musst Wasser aufbringen für das Rind, du musst Wasser aufbringen für das Futter, dann Wasser aufbringen für die eigentliche Weidefläche und das ist alles wahnsinnig CO2-intensiv und es kommt nicht so viel hochwertiges Protein dabei rum. Bei Insekten halt schon und die kann man halt viel, viel effizienter züchten und damit ist es einfach die umweltverträgliche Variante plus halt, dass man rausgefunden hat, dass die meisten Hunde und Katzen das ganz geil finden. Also die mögen das. Mhm. Es gibt ja so dann Testreihen, welches Futter präferiert wird und da ist Insektenfutter immer voll weit vorne.
Ist das so? Also kennt ihr beiden welche? Mhm. Kennt ihr beiden Hunde, die... Ja. Ja, und?
Mhm. Also ich kenne einige Hunde, die mit Insektenfutter ernährt werden. Das hat mal angefangen mit Allergikerhunden hauptsächlich. Mhm. Weil da kann man ja verschiedene Sachen machen, wenn man einen allergischen Hund. Entweder man gibt... ein Hypo- oder anallergenes Futter, wo quasi die Bestandteile des Futters so sehr zerkleinert worden sind, dass sie keine oder nur noch wenige Allergien auslösen können. Oder man macht eine Ausschlussdiät, gibt dann zum Beispiel nur noch eine Fleischsorte und eine Kohlenhydratquelle, die das Tier davon noch nie bekommen hat. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil Herrchen, Frauchen ja schon irgendwie 50 verschiedene Fleischsorten von Pferd, Gnu, Zebra, was weiß ich, alles schon mal ausprobiert haben. Und dann ist man irgendwann auf den Trichter gekommen, gut, Insekten hat er wahrscheinlich eher noch nicht gefressen und ist auf dieses Insektenfutter gegangen. Und da habe ich auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe den Eindruck, ist immer ein bisschen subjektiv, weil das halt immer natürlich nicht so viele sind, wie man in der Studie braucht, sondern nur meine Patienten. Aber dass es ganz gut hilft und die Allergien zumindest geringer werden und bei manchen auch gar keine mehr auftreten, wenn die wirklich nur mit diesem Insektenfutter ernährt werden.
Ja, und ich meine so, das ist jetzt ja mehr ein Umweltschutzthema, aber Umweltschutz ist ja indirekt Artenschutz, weil wenn man die Umwelt schützt, dann haben die Arten einfach mehr Platz und dann, oder?
Ja, absolut, natürlich.
Auch wieder was gewonnen.
Ja. Ja. Ja, wir wollen auch, also, wir sagen ja immer, wir brauchen ein hohes Maß an Biodiversität, also viele verschiedene Pflanzenarten, viele verschiedene Tierarten. Und wir haben halt einfach eine Nahrungskette und die Insekten müssen da einfach irgendwie auch drin vorkommen. Und deswegen ist es, finde ich, ein ganz interessantes Thema, weil dadurch, dass wir, ist ein bisschen kontrovers, aber dadurch, dass man die Insekten jetzt halt anbaut, in Anführungsstrichen, und züchtet und dafür verwendet und dadurch zum Beispiel weniger Rinder braucht, ist ja auch momentan ein Trend in der Menschenernährung, dass man über Insektenproteine geht, schützen wir gleichzeitig wieder die Umwelt und dadurch die frei lebenden Insekten quasi, weil die natürlich dann mehr Flächen haben, um sich wieder fortpflanzen zu können und von denen dann entstehen die Vögel und so weiter. Also dadurch, dass Insekten vermehrt gegessen werden, haben wir einen besseren Schutz von wildlebenden Insekten. Bisschen komisch, aber
ja, und
ich hoffe,
so,
dass das klappt.
So Mais-Monokultur ist ja auch nicht so das Allergeilste und Nee. Das ist ja auch dann nötig und das fällt dann auch weg. Also nicht nur die Rinderflächen, sondern auch die Futterflächen für die Rinder. Ja. So, das
liebe Zuhörerinnen, wenn ihr einen Hund oder eine Katze habt, die mit Insektenfutter gefüttert werden, schreibt uns gerne mal unter den Kommentaren, wie verträgt das euer Tier? Hat es Anlaufschwierigkeiten? Mag es das gerne? Bemerkt ihr irgendwelche Veränderungen, beispielsweise, weil ihr das aus Allergiegründen gemacht habt? Schreibt uns doch mal gerne auf Instagram.
Mittlerweile klappt es auch ganz gut. Als es vor ein paar Jahren aufgekommen ist, immer das Problem, dass es diese großen Insektenfarmen noch nicht gab, wie der Karim ja gerade schon erzählt hat, und dann immer mal ein bisschen Probleme war, das Futter zusammenzukriegen. Und es ist natürlich auch blöd, sein Tier mit einer Ausschlussdiät Insekten anzufüttern, dann nach irgendwie 3 Wochen unterbrechen zu müssen, weil es kein Futter gibt. Aber mittlerweile klappt das echt ganz gut und wir kriegen regelmäßig nachgeliefert. Also kann man wirklich
ansonsten
mal probieren, wenn man ein Allergiker-Tier hat.
Ansonsten,
oder auch
wenn es irgendeinen Tier. Mangel gibt oder so, kommt doch einfach mal vorbei bei mir auf dem Hof. Einfach
Einfach mit dem Netz
vorbeikommen. Hier ist echt die Hölle los. Das ist Wahnsinn. Wirklich. Vor allen Dingen haben wir eine Mückenplage. Aus denen sollte man was machen. Mistviecher.
Ah, das ist echt. Mein Traum war immer so ein Haus am See. Also nach Meer und so bin ich gar nicht verrückt, aber ich finde Seen halt super schön. Und jetzt aber je mehr Zeit ich an irgendwelchen Seen verbracht habe in meinem Leben, desto mehr denke ich, ich will auf keinen Fall an einem See wohnen, weil das ist echt pervers, wie viele Mücken da leben. Und irgendwie scheine ich für die ganz lecker zu sein. Ich bin jedes Mal von oben bis unten zerstochen. Und ja, jetzt bleibe ich doch lieber von den Gewässern fern in der Zukunft.
Badest jeden Tag in Permethrin einfach.
Ja, genau. Viel hilft viel.
Okay, was hast du noch für uns vorbereitet, Maike?
Ja, ich dachte, wir vertiefen das nochmal ein bisschen. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, wie man seinen Garten natur- bzw. artgerecht gestalten kann und dachte, wir gehen dann noch so ein bisschen näher drauf ein, weil da kann man super viel richtig machen, aber halt auch ein bisschen falsch machen. Und als ich angefangen habe, unseren Garten ein bisschen umzumodeln, habe ich ziemlich viel falsch gemacht, weil ich mich entweder nicht richtig informiert habe oder bei falschen Quellen informiert habe. Und zum Beispiel Thema Insektenhotel. Da muss man zum Beispiel darauf achten, was man für eins kauft, weil mittlerweile kriegt man die ja echt hinterhergeschmissen, die Dinger. Und jeder, gefühlt jeder Supermarkt, jeder Baumarkt, jeder Straßenverkauf hat irgendwie da 10 Modelle von verschiedenen Insektenhotels. Aber die sind halt auch nicht alle gut geeignet.
Warum nicht?
Hast du ein Insektenhotel, Massi?
Ja.
Ja, hast du erzählt, oder?
Ja,
wie sieht denn das aus?
Das ist ein Dreieck.
Okay, und was ist da drin?
Alles Mögliche. Ist aber auch von Nabu empfohlen.
Okay, das ist meistens schon ein ganz gutes Zeichen. Nicht
ist
immer,
das so mit Tanzhapfen und mit so.
Genau, ich wollte gerade fragen, Röhrchen, was ist denn da drin alles so?
Richtig, genau.
Okay.
Das habe ich auch, ja.
Ist da Stroh drin?
Ich meine, nein, nee.
Okay.
Ich habe so dicke Strohhalme.
Okay.
Genau, habe ich auch.
Mhm. Habt ihr da Holz drin mit so Bohrlöchern?
Mhm.
Okay, wo sind die Bohrlöcher? Sind die in der Stirnseite oder in der bohrigen Seite vom Holz?
Ich weiß es nicht.
What?
Das ist es nämlich. Das sind so Sachen, die kein normaler Mensch denkt, wenn man sich ein Insektenhotel anschaut.
Ich werde mal ganz kurz aufs Feld und ein Foto davon machen. Ich bin in 15 Minuten wieder da.
Ja, das ist ganz interessant. Wenn man sich da ein bisschen besser informieren möchte, habe ich jetzt die Internetseite Be Better gefunden. Also B wie die Biene mit 2 E. Voll der gute Name schon. Da wird es nämlich ganz genau erklärt, sowohl wenn man die Dinger kauft, als wenn man auch selbst eins baut, weil man kann die auch super easy selbst bauen. Macht auch Spaß, habe ich auch schon gemacht. Dauert aber deutlich länger, als man sich das vorstellt. Oder ich bin handwerklich unbegabt, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Und nein. Und dann sind da ganz interessante Sachen, zum Beispiel, was ich gerade angesprochen habe mit dem Holz. Wenn man die nämlich statt in die Rindenseite in diese Stirnseite bohrt, dann sind die sehr rissig, diese Löcher, die da drin sind. Und dann hat man das Problem, in diese Risse kann halt Feuchtigkeit sehr leicht eindringen. Und ja, die Tiere, die da reingehen, beispielsweise die Wildbienen, die legen ihre Brut hier da ab. Und wenn dann natürlich Feuchtigkeit eindringt, dann kann es sein, dass die Brut insgesamt verschimmelt. Und dann hat man natürlich gar nichts gewonnen, sondern den Tieren sogar noch geschadet. Und dasselbe passiert auch mit diesen Bohrlöchern in diesen, wie heißen die Teile, Itong-Steine, die man manchmal sieht, die da drin sind. Da hat man genau das gleiche Problem, dass da eben so kleine Flächen sind, wo sich dann eben Feuchtigkeit sammeln kann. Also das sollte zum Beispiel dann nicht drin sein.
Coole Seite, ich bin da gerade mal drauf.
Ich bin auch gerade da drauf. Sehr anspruchsvoll.
Ja. Ja, also ich finde, die ist gut gemacht, die ist sehr übersichtlich und es sind wirklich gute Tipps drauf. Also ich finde es super, ein Insektenhotel zu haben, wir haben ja auch welche, das ist auch gut bevölkert, aber am besten erstmal auf die Seite gehen, sich informieren und dann ein entsprechendes Insektenhotel kaufen oder halt auch selbst bauen.
Ich habe eine Blumenwiese, die ich auch da nicht mehr, die lasse ich absolut in Ruhe und da tummelt das Leben, das ist Wahnsinn. Nicht nur, dass das wunderschön aussieht zu der jetzigen Jahreszeit, es ist ein Schauspiel, da sind teilweise Insekten, die habe ich noch nie gesehen, Schmetterlinge, die sehen so farbenfroh und wunderschön aus. Also ich könnte da einfach nur davor sitzen und mir sie anschauen, weil sie so prächtig sind und ich denke mir, wow, also da will ich gar nicht dran gehen und am liebsten würde ich das für immer so behalten wollen. Also jeder, der ein bisschen Platz hat oder kann aber auch, muss nicht eine riesengroße Blumenwiese sein. Es reicht ja auch schon einfach auf dem Balkon ein paar Pflanzen hinzustellen, die von Insekten besucht werden können. Oder?
Genau, deswegen, es hat halt nicht jeder einen großen Garten, muss ja auch sein. Ich habe auch hier momentan nur einen kleinen Balkon bei mir, da sind auch die Sachen drauf. Eine Fensterbank reicht teilweise schon aus, wenn man irgendwie ein westlich oder südwestlich ausgerichtetes Fenster hat, kann man die Samen da anbauen und auf die Fensterbank stellen oder vors Fenster hängen, da kommen auch schon ganz viele Insekten. Also selbst mit kleinsten Möglichkeiten kann man da viel machen und momentan in der Zeit, wo wir leider immer mehr Lebensraum der Tierarten und Pflanzenarten verlieren in Deutschland. Ich habe neulich was gelesen in der Zeitung, dass irgendwie ein Drittel der heimischen Pflanzen- und Tierwelt schon gefährdet ist. Ich meine, ein Drittel, das muss man sich mal reinziehen.
Krass.
Das ist super, super viel. Da zählt echt jeder Zentimeter gefühlt. Mhm. Und da laufen ja momentan ganz coole Bestrebungen. Ja,
wir haben hier die Straße unter die Alexander-von-Humboldt-Stiftung und die haben einfach links zur Straße hin so einen Grünstreifen, 15 Meter lang, aber nur so einen halben Meter breit. Mhm. Und da haben die halt nicht irgendwie Rasen oder sonst irgendwas, sondern so eine Blumenwiese. Und das, ja, cool, das läppert sich ja dann, ne?
Wie schön. Ja.
Und die, das ist auch extra so ein Projekt, glaube ich, mit irgendeiner Schule hier, dass die da irgendwie auch dann die Insekten beobachten und so. Also es ist mega cool, obwohl es nur ganz, ganz wenig Platz ist.
Mhm. Ja, Frankfurt ist da zum Glück auch sehr motiviert. Also gerade fangen sie an, die Bushaltestellen oben drauf zu begrünen.
Ja, cool.
Und da eben für Insekten Sachen zu pflanzen. Wir haben ganz viele von diesen Blühstreifen, da sind auch ganz lustige Schilder dran, irgendwie Wiese für Bienen oder sowas steht dann da dran, wobei man immer sagen muss, die Bienen werden immer rangeführt so als Flagship-Art stellvertretend, mhm, aber die sind natürlich wichtig, die übernehmen großen Teil der Bestäubung, aber alle Insekten sind natürlich wichtig. Darum müssen wir ja auch, mhm, schauen, dass wir ganz, ganz viele verschiedene Pflanzen da anbauen.
Also ich wäre absolut dafür, wenn man das als Schulfach irgendwo wählen könnte. Wenn man das schon irgendwie, ja, in der Grundschule oder wann auch immer halt eben als Unterrichtsfach halt einbringen könnte, wie man beispielsweise in der Natur selbst anbaut, arbeitet etc. Das ist so interessant. Bekannte von mir, die sind mit ihren Kindern nach Dänemark gezogen und die haben mir davon erzählt, was in den Schulfächern der beiden Kinder passiert. Das ist so unfassbar interessant. Die haben einfach mal, erstens, das Interessante ist, dass die Lehrer miteinander reden, also die wissen, was in den Unterrichtsfächern der anderen halt unterrichtet wird. Das ist schon mal was. Ja, das ist unglaublich. Und die haben beispielsweise eine Blumenwiese angelegt und daneben haben sie ein Gemüsebeet angelegt. Und dann haben sie das im Matheunterricht haben sie dafür das Werkzeug versucht irgendwie zu berechnen, was brauchen sie denn genau, also an Materialien. Dann sind sie in einem anderen Fach sind sie dann in den Baumarkt, haben die Sachen dafür gekauft und das war so interessant. In Biologie haben sie dann geguckt, welche Pflanzen denn wirklich echt jetzt gerade wachsen, ja, cool, können. Also das war so schön, wie sie mir das beschrieben haben und dass das ein Riesenprojekt wurde und sie dann gemeinsam halt eben in der Schule da in einem kleinen Ecke da eine Blumenwiese beziehungsweise auch noch ein Gemüsebeet angebaut haben. Richtig, richtig cool. Also ich wäre auf jeden Fall dafür, mega, dass wir das hier bei uns in Deutschland auch haben.
Ja, und ich glaube, wenn man da schon so mit aufwächst, es einfach natürlich ist, dann übernimmt man das natürlich auch für sein weiteres Leben. Das ist selbstverständlich und man achtet einfach auf Sachen ganz anders und schätzt die viel mehr, als wenn man sich da irgendwie mit Mitte 20, Mitte 30 nochmal komplett umstellen muss. Das sieht man ja bei uns. Es geht ja schon los mit Plastikmüllvermeidung. Also ich muss da sagen, ich habe da früher auch nicht super viel Wert drauf gelegt. Dann in Deutschland sehen wir es überall, das Zeug rumliegen. Dann war ich mehrmals im Ausland, in Indonesien. Ist ja toll, dass Deutschland seinen ganzen Plastikmüll in irgendwelche anderen Länder exportiert. Das finde ich eh schon ein bisschen pervers. Und dann läufst du da rum und dann liegen die ganzen Flüsse da voll mit Plastikmüll und die Hälfte davon ist gefühlt deutsch, wenn du da drauf guckst, mit irgendwelchen deutschen Etiketten. Da schämt man sich doch. Also
wirklich.
Ich bin früher im Stadtwald in Köln immer rumgelaufen und ich liebe den Stadtwald und kenne da jeden Quadratzentimeter. Und es lag immer so viel Müll, Scherben, alles Mögliche. Teilweise halt, da waren McDonald's in der Nähe und dann haben die ganzen Jugendlichen, die dann am Abend dann nach dem Trunk Hunger bekommen haben, haben sie sich dann im Meckes was geholt und die ganzen Tüten und all das lagen dann da rum. War abartig und widerlich und ich bin immer, wenn ich da dran vorbeigegangen bin, habe ich natürlich die Sachen aufgehoben. Und ich habe häufiger Leute gesehen, die das ähnlich gemacht haben und ich wollte vor Corona, wollte ich mal einen Aufruf machen mit einigen aus meiner Community, dass wir uns gemeinsam mal auf eine Hunderunde treffen, Müllsäcke packen und ein paar Zangen meinetwegen und dann einfach mal meine Lieblingsroute laufen und den gesamten Müll einpacken, weil das für einen alleine war das schon sehr, sehr viel und der Stadtwald ist schon vergleichsweise sehr sauber, aber das ist absoluter Horror, was da rumliegt teilweise, da denkst du dir auch,
wenn man da mal ordentlich guckt,
Mist einfach so drin liegen, ne, und schiebt das einfach ab.
Ich meine, am einfachsten wäre es immer noch, wenn jeder seinen eigenen Müll einfach wegwirft, aber das kann man leider anscheinend von einigen Menschen nicht verlangen. Und ja, dann finde ich es auch cool. Ich habe auch vor Corona damit angefangen, immer, wenn ich Gassi war, das bietet sich ja an, auch immer so eine kleine Mülltüte mitzunehmen und da das Zeug reinzukippen, was ich finde, alleine Zigaretten kippen. Wie viele Zigaretten kippen überall rumliegen. Die Dinger sind super giftig. Vögel nehmen die mit in ihr Nest, füttern die ihren Küken, die vergiften sich da dran. Also es muss da wirklich nicht sein. Habe ich jetzt natürlich während Corona ein bisschen aufgehört, weil man will vielleicht nichts anfassen, was ein anderer vorher im Mund gehabt hat bei dieser Übertragung. Aber ich denke jetzt, oder mit Handschuhen kann man da echt mal wieder gut mit anfangen. Oder diese Masken. Gefühlt in Frankfurt liegt alles voll mit diesen OP-Masken, oder FFP2-Masken. Wie viele, ich habe ja schon Tauben gesehen, die haben sich da drin verheddert und ums Füßchen gebunden. Nein. Also man muss echt schauen, dass man seinen Müll wenigstens entsorgt. Wir haben so viele öffentliche Mülltonnen in Deutschland, wie wahrscheinlich in fast keinem anderen Land. Da kann man sein Zeug dann mal 20 Meter mittragen und dann wegschmeißen. Also ich verstehe das Problem irgendwie teilweise gar nicht.
Ey, wenn wir schon darüber reden, eine spontane Idee, was haltet ihr denn davon, wenn hoffentlich bald Corona vorbei ist? dann wählt jeder von uns dreien eine Route aus. Und dann machen wir einen kleinen Aufruf und gucken mal, wer da mitkommt. Und wir machen dann eine kleine Runde.
Ja, cool.
Und machen dann ein bisschen sauber.
Ja. Oder? Ja, auf jeden Fall. Da kriegen wir auch, glaube ich, genug Leute zusammen. Da gibt es super viele motivierte, coole Leute, die da Bock drauf haben.
Ja. Cool, ja. Okay. Ja, hier in Bonn wird mir auch direkt das Siebengebirge und so eingefallen. Das machen wir, cool.
Machen wir einen Städtevergleich. Jeder nimmt irgendwie ein Waldstück und wir gucken, wer am meisten sammelt.
Wie hieß nochmal Beckys 16. Geburtstag oder wie hieß das nochmal?
Was ist das?
Oder ich weiß nicht, hieß sie Becky oder so? Ich weiß es nicht. Die hat auf jeden Fall einen Aufruf gemacht zu ihrem 16. Geburtstag. Und ich weiß nicht, wie viele tausend Leute kamen, das wurden Open Air Festival. Also wenn wir ansatzweise so viel.
Ach, das war damals diese Facebook Open Party Geschichte.
Ja, richtig. Also wenn wir ansatzweise so und so Board bekommen, dann ist die Stadt ratzfatz sauber.
Ja. Cool. Ich möchte ganz kurz mal die Vero pluggen. Die Vero Mischitz, die Comics zeichnet über genau diese Themen. Die hat halt das Buch, das ich von ihr habe, heißt Birding für Ahnungslose. Mega geil, weil sie halt in Comicform über Birding, also Vögelbeobachtung, informiert. Und jetzt im September kommt ein Buch von ihr raus, das heißt Fiese Viecher? Fragezeichen. Und da geht es halt darum, dass irgendwie Wespen zum Beispiel irgendwie nicht böse sind, dass Schnecken, das spricht wahrscheinlich dir aus dem Herz. Schleim ist toll, Schnecken sind nicht böse. Und dass Ratten irgendwie nicht dreckig sind, dass sie und
cool.
Nein, ich weiß ja, dass das nicht dein Problem ist. Und Tauben und so. Also, check das mal aus, das richtet sich an Kinder und das finde ich halt besonders wichtig, dass Kinder irgendwie direkt schon lernen, dass diese Tiere halt völlig normal sind.
Schreibt sie auch über Mücken?
Das ist eine gute Frage. Das Buch ist noch nicht draußen. Sobald es draußen ist, werde ich reingucken und dann finden wir es raus.
Ja, das ist ja auch so. Das ist eigentlich total gemein, dass man irgendwie sagt, Wespen böse, Bienen nett. Das ist irgendwie eigentlich total bekloppt, weil die sind alle wichtig für uns und für die ganzen Tiere, die um uns herum leben. Aber ja gut, bei Mücken kann ich es nachvollziehen. Ich meine, die sind super wichtig, super viele Vögel brauchen die zur Ernährung, viele Amphibien, aber die übertragen halt Krankheiten. Und das finde ich dann halt immer genau wie Zecken, da habe ich dann doch Probleme mit.
Ja, das stimmt.
Die könnte man gerne mal mit Glühwürmchen kreuzen oder so, habe ich mir überlegt.
Mücken mit Glühwürmchen, damit du sie besser triffst.
Siehst du die wenigstens kommen?
Ohne Witz.
Oh, ich habe letztes Wochenende, als wir, ist schon ein bisschen länger her jetzt, als wir campen waren, habe ich zum ersten Mal seit Jahren wieder ein Glühwürmchen gesehen.
Oh nein.
So ein kleines, einsames, was dann von außen am Zelt hing und dann rein wollte, weil es ein bisschen nass war. Aber da habe ich mich gefreut, dass ich immerhin mal wieder eins gesehen habe. Ja, ich habe die als Kind so geliebt, da waren so viele unterwegs und mittlerweile ist es echt eine Rarität geworden.
Ja. Hast du noch ein paar praktische Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ach so, ja, also wir haben ja schon gesagt, genau, Blumenwiesen perfekt, am besten eben abgestimmte Wiesen, die verschiedene Wildvogel- und Insektenarten nutzen können. Also meistens gilt, je mehr verschiedene Pflanzenarten drin vorkommen, desto besser. Dann lässt man sich am besten entweder in der Baumschule beraten, wenn man was Größeres braucht, oder wählt eben extra so eine Insektenwiese aus. Weil ja, nur Wiese und Pflanzen irgendwie anzupflanzen, bringt halt oft auch nichts, weil viele einheimische Arten die gar nicht nutzen können. Also was man ja momentan viel sieht, irgendwie der ganze Bambus, der rumsteht, jo, da können die halt nicht viel mit anfangen. Dann lieber irgendwie Mirabellenbäumchen pflanzen oder sowas. Aber da kann man sich dann einfach auch gerne vor Ort in lokalen Baumschulen eben informieren. Und
aus Mirabellen kann man auch besseren Schnaps machen als aus Bambus.
Stimmt, Win-Win-Situation für alle. Und ansonsten ja etwas, was ich sehr gut finde, ja, einfach unordentlich sein. Also Totholzhaufen liegen lassen, auch im Herbst, dass die Igel sich verstecken können. Die Blätter kann man gerne mal zusammenrechnen, aber nicht wegschmeißen, sondern auch einfach irgendwo liegen lassen für die Tiere, die ein bisschen Schutz brauchen im Winter, sowohl Insekten als auch Igel.
Exakt dazu habe ich eine Frage. Mhm. Ich habe mich nämlich immer gefragt, angenommen, also Blätter kommen runter und ich räche die zusammen und mache die in die Ecke vom Garten.
Ja.
Muss ich die irgendwie befestigen oder so?
Nö. Eigentlich nicht. Also du kannst ein bisschen, also wenn extremer Wind bei euch ist, da kann man so ein bisschen Schutz drumherum bauen, irgendwie auch aus Holz oder so einfach, oder eben das Totholz drumherum aufschichten, dass nicht alles wegfliegt und die Insekten nicht zusammengeweht werden, aber sonst, also musst du jetzt irgendwie kein Netz oder so drüber machen.
Okay, alles klar. Gut zu wissen.
Und ansonsten, ja, alles, was man sonst so kennt, Nistkästen anbieten, was der Massi ja auch schon sehr vorbildlich macht für seine Schwalben, die es überhaupt nicht wertschätzen irgendwie, Mann. Leider.
Wirklich.
Dann natürlich, es sollte aber jedem klar sein mittlerweile, den Boden nicht zu betonieren, wenn man irgendwo Steine verlegen muss als Trittfläche oder so irgendwas, wo Regenwasser durch abfließen kann. Massi, war das eine Mücke?
Nein, das ist eine Fliege, die sich immer wieder auf die Kameralinse draufsetzt.
die will mitmachen. Die hat auch Hallo, vielleicht ein bisschen
ihr redet über mich.
Input, genau.
Wann werde ich denn wichtig?
Fliege sind auch sehr wichtig.
Hau ab, du blöde Fliege.
Ey, nicht die Fliege beleidigen, die ist unser Freund, haben wir gerade gelernt.
Ja, stimmt. Sorry, Fliege.
Haben wir genau, Komposter aufstellen. Gut, ich will jetzt ehrlich gesagt auf meinem Balkon auch keinen Komposter haben. Ich bin am überlegen, ob ich mir eine Wurmkiste anschaffe. Das finde ich eigentlich auch ganz cool.
Erklär mal, für die, die nicht wissen, was eine Wurmkiste ist.
Ja, man nimmt halt eine Kiste und schmeißt dafür mal rein. Das ist eine super Erklärung.
Ja, nicht irgendwelche Würmer.
Nein, man nimmt Würmer, die natürlich Nahrungsabfälle kompostieren quasi und Erde daraus bilden können. Die kann man auch zum Beispiel online bestellen, diese Würmer. Und muss ich halt einen geeigneten Platz suchen. Das wird aber auch alles auf diesen, da gibt's auch super gute Internetseiten zu erklärt, wo man die am besten aufstellt, für wen es geeignet ist, für wen nicht so. Und dann kippt man seine Speiseabfälle da rein, die kompostieren das und die Erde kann man dann wieder nutzen, um Gemüse beispielsweise anzubauen. Wenn man nicht wie der Karim oder Karims Bekannte seinen eigenen Kot nutzen will, ist das vielleicht eine ganz gute Alternative dazu.
Die haben den aber auch in eine Wurmkiste getan. Also die hatten so eine riesen Badewanne.
Und, oh mein Gott, was haben die, wo hast du gelebt, Mann?
Es war nur eine Woche über Weihnachten.
Die haben also in eine Badewanne gekackt, haben da Würmer reingeschmissen. Das, was dabei rausgekommen ist, haben sie vermengt, haben daraus irgendetwas im Gemüsebeet irgendwie angebaut und du hast das Gemüse am Ende gegessen.
Aber so eine Badewanne ist eigentlich eine coole Sache für eine Wurmkiste, weil die hat ja einen Abfluss.
Stimmt.
Und die Flüssigkeit, die sich halt bildet aus dem Kompost, die sinkt ja nach unten und die ist halt hervorragender Dünger, verdünnt. Und die kannst du halt unten einfach abzapfen. Mega praktisch.
Also ich eine Frage nur wirklich rein Interesse, damit ich mir nicht noch mehr Fantasien irgendwie bilde. Haben sie denn direkt in die Badewanne geschissen oder?
Nein, die hatten auch eine normale Toilette, aber die haben, also in dem Gästehaus, in dem wir waren, war eine normale Toilette, aber deren Toilette war so eine Komposttoilette, wo du halt reinmachst und dann schüttest du da so Sägespäne drauf und dann machst du wieder drüber.
Na gut, das hat man beim Campen auch.
Ja, ja genau.
Oh, geht auch mal. Ich bräuchte es, glaube ich, nicht dauerhaft, aber für ein Wochenende hält man es ja schon mal gut aus.
Also ich muss ganz ehrlich zusehen, also ich finde das bewundernswert und alles, aber ich war auch froh, dass ich einfach abziehen konnte. Das war schon ganz angenehm, muss ich sagen.
Ich finde das eh mal super lustig, wenn man im Ausland unterwegs ist, wie verschieden vor allem auf den Toiletten irgendwie die Gegebenheiten sind. Ich dachte auch, ich fand das früher schon, wenn wir irgendwie, als ich noch ein Kind war, in Frankreich im Urlaub waren, die haben ja auch diese Toiletten, wo einfach so, also auf Raststätten war das früher so, wo einfach so auch so ein Loch im Boden ist. Dann, als ich in Indonesien war, ist es genauso. Die haben ja fast kein, also zumindest wo ich unterwegs war, gab es kein Klopapier, sondern so Handbrausen immer. Ist aber eigentlich auch besser für die Umwelt und ist eigentlich auch besser für den Körper. Also sollten wir uns vielleicht auch mal abgucken bei denen in Deutschland.
Nee, danke.
Das ist
nochmal bitte.
So ein, das ist so ein Wasserspülding.
Handbrause heißt einfach so ein Ding in die Hand nehmen und dann...
Ja, genau. Wie in den arabischen Ländern auch, ja.
Ja, genau. Die haben das alle daneben ihren Klos installiert. Ist wie bei uns, gibt es ja mittlerweile doch diese Vollversorgung, genau, etwa im BD oder diese Vollversorgungstoiletten, wo man irgendwie, ich weiß nicht, waschen, schamponieren, schneiden, föhnen. Ich weiß nicht, was die Dinge alles können mittlerweile. Aber ich glaube, das wird ein Trend.
Waschen, schneiden, föhnen, untenrum.
Genau, wenn man auf dem Klo ist. Ist auch zeitsparend.
Einmal Strähnchen bitte.
In rosa.
Dann kommt noch so eine UV-Lampe.
Gott. Oh. Wo waren wir? Genau, Artenschutz. Genau, eine Sache, die ich noch super interessant fand, war, während Corona war ja vielen Leuten ein bisschen langweilig und die Fliege irritiert mich, wenn man sie. Und viele Leute haben sich auch neue Hobbys und auch oft sehr tierassoziierte Hobbys hier angeschafft. Und ganz viele haben angefangen zu imkern. Und am Anfang hieß es ja auch immer, Imkern ist mega gut, weil da haben wir mehr Bienen und Bienen ja gleich Artenschutz, eben Flagship-Tierart und wir imkern jetzt alle und retten die Umwelt. Und jetzt gibt's aber immer mehr Studien, die belegen, dass das gar nicht so gut ist, zu imkern für den Artenschutz, weil das ja quasi in Anführungsstrichen domestizierte Bienen sind und nur 1 bis 2 ganz spezialisierte Bienenarten, die hier in Deutschland eben gehalten werden als Honigbienen. Und wir brauchen aber vor allem Wildbienen, die sind halt vor allem wichtig in der Masse. Und wenn genug Lebensraum da ist und genug Pflanzen da sind, ist das jetzt nicht so das große Problem. Da findet keine Verdrängung statt. Wenn jetzt aber irgendwie immer mehr Leute auf den Trichter kommen zu imkern, kann es sein, dass wir irgendwann so viele Honigbienen haben, dass sie die Wildbienen teilweise verdrängen. Das wäre natürlich nicht so ganz gut. Die bestäuben zwar auch, aber die funktionieren halt auch nur, wenn gutes Management von Menschenseite stattfindet. Oh, geil. Und man ist halt auch wieder was man halt ja, wir greifen wieder in die Natur ein und halt oft leider auch wieder mehr schlecht als recht. Und wenn man imkert, muss man halt sich wirklich, wirklich gut auskennen. Das ist so ein sensibles Gefüge, diese Bienenstöcke. Mhm. Und es gibt leider auch viele Krankheiten in dem Bereich. Varroamilbe ist immer wieder ein Thema. Und diese Varroamilben übertragen beispielsweise auch ein Virus, was zu so einer zu so einer Verstümmelung der Flügel führt unter anderem und die Bienen sterben daran und beispielsweise Hummeln können diese Varroamilben anscheinend nicht bekommen, aber jetzt werden immer mehr Hummeln entdeckt, die sich mit diesem Virus infiziert haben, vor allem in Bereichen, wo eben der Mensch viel Imkerei betreibt und wahrscheinlich werden diese Viren aber halt nicht nur durch diese Varroamilbe übertragen, sondern auch an Pflanzen, wenn da hintereinander eine Honigbiene und Hummel dran war, direkt oder halt eben über einen anderen Zwischenwirt oder die Pflanze von der Honigbiene auf die Hummel. Das heißt, wenn man das nicht ordentlich macht und einen kranken Bienenstock hat, kann es halt auch sein, dass man wieder Wildtiere damit infiziert.
Aber ich meine, den Aspekt, den man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass sich die Leute über die Imkerei mit dem System auseinandersetzen mehr. Ja. Also ja, ich sehe den Punkt, aber ich finde halt, durch Imkerei bekommen ja ganz viele Leute einen Eindruck in so Umweltkreisläufe, die sie vorher nicht hatten.
Ja. Ja?
Und das ist ja ein super positiver Aspekt. Absolut. Der halt sich nicht direkt auf die Bienen auswirkt, aber halt auf alles andere.
Ja, das stimmt natürlich. Also beschäftigen damit auf jeden Fall gut. Es ist halt auch was man langfristig dann machen sollte. Und nicht dann, aber es ist ja immer, wenn man Tiere hält und nicht nach 3 Monaten, ach nee, jetzt doch keinen Bock mehr auf die Bienen, ist ja doch mehr Pflege als gebracht oder als geplant. Ja, ich glaube, dann doch lieber das Insektenhotel.
Ich glaube aber, dass es so aufwendig ist, die Imkerei, dass sich da keiner nur für 3 Monate für interessiert, sondern wirklich echt die Menschen. Also ich kenne ein paar, die das machen. Und die machen das wirklich leidenschaftlich. Die setzen sich wirklich mit dieser Thematik auseinander und versuchen da wirklich echt, sich da reinzulesen, fortzubilden, wie man da halt eben einfach vorgeht. Also ich glaube, dass der Aufwand hier, der betrieben werden muss, sehr, sehr groß ist. Und dementsprechend glaube ich, dass da auf jeden Fall auch der Ertrag dementsprechend größer ist am Ende. Also dass die Leute länger da dranbleiben.
Ja, das Problem, was ich nur sehe, es schwenkt gerade nämlich eben um zu dieser extremen Hobbybienenhaltung. Früher hat man ja zum Beispiel seine Kästen, haben viele selber gezimmert oder halt sich eben selbst zusammengestellt und gekauft. Mittlerweile gibt's auch so Basic-Dinger, die man sich online bestellen kann. Irgendwie mein erster Bienenkorb mit so einer zweiseitigen Anleitung zur Bienenhaltung. Und da habe ich halt immer die Befürchtung, dass sich Leute halt aus Interesse oder Langeweile, wie auch immer, sowas mal anschaffen. Und dann natürlich sich nicht mit diesen hygienischen Bedingungen auskennen. Also ich finde Bienenkrankheiten, das war eine Wahlpflicht bei uns im Studium, die habe ich gemacht. Das war super interessant, aber auch super schwierig. Also das hygienisch alles zu managen, Respekt, die es gut hinbekommen, kann man gerne machen, aber sich halt auch wieder richtig damit beschäftigen, bitte.
Der lateinische Name der Milbe ist nicht umsonst Varroa destructor. Also die sind halt wirklich hart drauf.
Könnte so ein Anime-Name sein.
Varroa destructor.
Ja, Pokémon, dachte ich.
Warroamon. Achso, ich habe übrigens, da ganz kurz, ich habe auch den Fehler gemacht. Warroamon wäre dann ein Digimon, weil Digimons Mon am Ende hatten und Pokémon ja nicht. Also, ja, verzeiht
mir diesen Fauxpas. Aber die einen waren ja digitale Monster.
Ja, genau, deshalb. Na gut.
Und Pokémon Pocket Monster. ansonsten, genau, darüber, dass wir Wasserflächen anbieten sollten, die auch hygienisch gehalten werden müssen, haben wir letztes Mal schon gesprochen in der Folge. Und ich glaube, damit haben wir das Wichtigste schon gesagt. Und Massi schickt uns gleich noch ein Bild von seiner Blumenwiese. Was wir da mal posten können.
Ich habe auch ein Video schon geschickt mit den ganzen Insekten und so.
Ja, statt dem Instagram-Account. Schick mir das auch nochmal, damit ich das bei uns auch auf der Instagram-Seite nochmal posten kann. Ja, und Video ist natürlich noch viel schöner. Sieht man die Bewegung, hört, wie es da abgeht bei dir.
Mit dem Ton. Mach ich sehr, sehr gerne. Aber das ist eigentlich, ich habe nur einen ganz kleinen Teil gefilmt. Ich habe da hinten noch viel mehr. Das ist so riesig. Also die Blumenwiese da hinten. Da ist auch, ich hatte viel Bauschutt hier von dem früheren Gebäude. Und das ist teilweise übereinander gestapelt. Und darauf sind auch Blumen gewachsen, also Wildblumen. Krass. Und darunter, also unter diesen Steinen und alles, sind auch Tiere, die dort rumlaufen. Also es ist so.
Ja, so Eidechsen und so leben sowas ja auch. Die werden schön warm, die Steine, da kann man sich sonnen. Ja, cool.
Darf ich ganz kurz dazu eine kleine Anekdote sagen? Ich habe ich bin nicht so mega der Fan von postapokalyptischen Filmen, Spielen, was auch immer.
Ich wollte das gerade auch sagen, Bro.
Ja, ne? Die Natur holt es sich immer zurück, das wolltest du sagen, oder?
Voll.
Ja, und das ist so cool. Und ich weiß noch ganz genau, die krasseste Szene von Last of Us, dem PlayStation-Spiel, großartiges Spiel ist, da ist ja auch irgendwie die Welt an diesem Virus zugrunde gegangen und die Natur holt es sich zurück. Und es gibt so eine Szene, wo man durch so zerfallene Hochhäuser läuft und dann läuft so eine Giraffe an dem Haus vorbei. Und das ist einfach die krasseste Szene, weil irgendwie halt die aus dem Zoo raus ist und sich halt einfach die Natur das zurückholt. Und Wahnsinn. Ich finde, das ist so in diesen postapokalyptischen Szenarien immer das Allercoolste.
Es gibt so ein Video auf YouTube, was würde passieren, wenn die Menschheit von jetzt auf gleich verschwinden würde und wie die Welt nach 100 Jahren, nach 200 Jahren, nach 300 Jahren aussehen wird und immer so weiter. Und es ist unfassbar, was mit unseren Tieren passiert, wie sie sich fortpflanzen, wie sie sich überhaupt ernähren, wie sie ihr Haus brechen mit den Hunden, mit den großen, mit den kleinen Hunden. Also ein ultra geiles Video, habe ich mir vor vielen Jahren mal angeschaut. Und ich bin ja sowieso gerade, habe ich ja schon vor ein paar Wochen erzählt, wieder in so einer Zeitreise, in so einem Zeitreisefieber. Ich schaue mir wieder Filme und sowas weiter an und ich habe den leider etwas doofen Film The Tomorrow War angeguckt. Ja, also ganz, ganz schlecht. Wirklich, vor allen Dingen für jemanden, der sowieso so ein bisschen Zeitreise-Nerd ist, fehlt da jede Logik. Aber das Interessante ist, dass der dann irgendwann mal in der Zukunft, dann packt er so zwei Tüten aus und sagt, was hättest du denn gerne heute Abend zu essen? So aus einer Tüte. Veggie-Lasagne oder Veggie-Lasagne? So, weil es da halt keine Tiere mehr gibt in der Zukunft. Aha. Alles ist tot. Und ich dachte so, hey, Shoutouts an die vegane und vegetarische Community. Aber nein, wir haben die Tiere alle zu Tode gefoltert und dann nichts mehr zu essen gehabt. Ja, so viel erstmal dazu.
Wollen wir auf dieser fröhlichen Note noch ein Spiel machen?
Ja, ich wollte gerade, können wir bitte nicht so aufhören.
Bevor wir zu einem Gewinnspiel kommen. Ich habe nämlich was vorbereitet. Und zwar spielen wir, oder wie heißt das? Ich wollte eigentlich sagen, war oder falsch, aber das heißt ja jetzt nicht mehr so, sondern das heißt jetzt Cap or No Cap. Kennt ihr das?
Nein.
Nee.
Nein? Das sind einfach die Begriffe für falsch oder egal. War oder falsch spielen wir. Wahr oder falsch? Ich sage euch Aussagen aus dem Tierreich und ihr sagt mir, ob diese Aussage stimmt oder nicht. Und ihr müsst nicht auf Zeit oder so, ihr sagt einfach ja oder wahr oder falsch. Und dann schauen wir mal, wer richtig liegt. Gut, fangen wir mal mit was an, was man vielleicht wissen kann, ob das stimmt oder nicht. Der Kot von Wombats ist rechteckig.
Wahr.
What? Keine Ahnung. Ja, weil du das jetzt so schnell gesagt hast, würde ich mich dir anschließen, aber ich sag jetzt einfach falsch.
Okay, das ist tatsächlich wahr. Der Kot von Wombats ist tatsächlich rechteckig. Man weiß nicht so genau, was der evolutionäre Nutzen dahinter ist, aber es gab mal einen Ig-Nobelpreis dafür, also so dieser komische Nobelpreis, wo immer Dinge ausgezeichnet werden, Forschung, die halt ernsthaft betrieben wurde, aber ein eigentlich weirdes Thema hat. Da wurde sich genau angeguckt, wie die Darmbeschaffenheit ist. Also wir wissen, wie die das machen, aber nicht so richtig, warum.
Nee, ich habe das gerade mal gegoogelt, dass hier so lustig aus. Sieht noch so kleine Lakritz-Lutschpatzdill. Ne?
genau. Also 1-0 für Maike. Wir machen das jetzt ab Runde 2 so.
Was hier hat sich angeschlossen? Geh nicht auf Zeit, oder?
Nee, ich habe falsch gesagt. Ich wusste das, also weil du so schnell geantwortet hast, wusste ich das, dass du da schon recht hast. Deswegen wollte ich mich da jetzt nicht schummelweise
Wir machen es einfach ab Runde 2 so, dass ich sage 3, 2, 1 und dann sagt ihr gleichzeitig, ob wahr oder falsch, okay? Mhm.
Oh mein Gott, Wombats sind so süß.
Ja, Wombats oder? Ich liebe die.
Auf Fotos süß. Ich finde, sonst sehen die aus wie so kleine böse Panzer irgendwie.
Oh nein.
Koalas sind viel schlimmer. Guckt euch mal an, wenn ein Koala angreift, da kriegt man Panikattacke.
Apropos. Folgende Aussage. Es gibt 3-mal mehr Homosexuelle als heterosexuelle Koala-Weibchen.
Nein.
Okay, warte. 3, 2, 1.
Nein.
Ja. Einfach mal so.
Okay, seid ihr, ist das, also Marci sagt wahr, Maike sagt falsch. Das ist korrekt, das stimmt tatsächlich.
Nein. Okay.
Die sind präferiert homosexuell, die Weibchen, 3-mal mehr als die als heterosexuell. Die sind dann in bestimmten Phasen bi sozusagen, aber primär homosexuell.
Und was mit den Männchen?
Ja, die sind heterosexuell und frustriert.
Sind die immer heterosexuell oder sind die auch manchmal homosexuell?
ich habe da keine Zahlen zu, aber da da die Zahl so prägnant war, dreimal mehr bei den Weibchen, nehme ich an, dass es bei den Männchen zumindest nicht so krass ist.
Ja. Okay, das finden wir auch noch raus.
Der alte weiße Konservative Günther fällt gerade von seinem Stuhl, weil er eigentlich immer von der Annahme ausgeht.
Tiere sind auch homosexuell?
Was? In welcher Welt leben wir?
Die Koala-Weibchen müssen einfach mal ein ordentliches Koala-Männchen kennenlernen, dann stehen die auch wieder auf Männer. Das ist gar kein Problem.
Ja, klar.
Genau. Fleischgötter 63, halt's Maul.
Ohne Witz.
Also, 1-1 steht es. Was hatten wir jetzt? Ah, genau. Als nächstes. Wir hatten ja schon mal die Wanderfalken in deinem Spiel, Maike.
350 km/h. Mhm.
Genau, richtig. Wanderfalken töten nicht mit ihren Krallen.
Wahr.
Okay, ich habe noch nicht, aber okay. Ja, dann, Maike.
Ja, es kommt drauf an. Ja, eher wahr. Die haben Falkenzahn auch. Ja, wahr.
Okay, dann habt ihr beide recht. Ich vergebe einen Bonuspunkt dafür, wenn ihr mir sagt, wie sie töten.
Nehmen die Beute mit in die Luft und lassen sie fallen.
Ich glaube, also ganz ehrlich, bei den meisten Tieren, wenn du die mit 350 km/h irgendwie crashst, dann war es für die meistens das schon, egal womit du sie berührst. Die haben diesen Falkenzahn. Ich weiß nicht, ob die damit irgendwie was bei denen machen, ehrlich gesagt.
Also, was ist deine Antwort?
Durch Berührung mit was auch immer, dem Sturzflug, wahrscheinlich mit dem Schnabel dann irgendwie irgendwo anstoßen.
Okay, das ist beides falsch. Also dieses Nehmen und Runterreißen, das machen Geier zum Beispiel in den Alpen, die, wenn dann irgendwelche Geißböcke oder so da an der Klippe stehen, die schubsen die einfach runter und sammeln die unten auf.
Fies,
das ist mega
fiese
grausam.
Nummer. Scheiße,
aber Wanderfalken töten tatsächlich mit dem Falkenpunch. Also die töten nicht mit ihren Krallen und auch nicht mit dem Schnabel, sondern was die machen ist, die machen eine Faust und schlagen einfach mit 350 auf die Wirbelsäule.
Nicht dein
Ernst,
okay,
das fies.
Google ich.
Ja, google mal Falkenpunch und das sieht mega übel aus.
Ja, war cool. Ich wusste, dass sie durch Berührung töten, aber ich wusste nicht genau, mit welchem Körperteil, ehrlich gesagt. Aber interessant.
Ja. Ja, total abgefahren. Und die machen auch so eine richtig üble Faust. Also, die Krallen sind auch gar nicht so groß. Also, naja. Ich habe jetzt allerdings vergessen.
Werden mir gerade nur Anime-Superhelden angezeigt.
Falcon.
Falcon Punch is real. Hattet ihr die initiale Frage? Ihr hattet die beide richtig. Also steht 2-2, ne? Tim, hast du gekichert? Hast du's gefunden?
Ich habe es gefunden. Ich schick's dir mal kurz rüber.
Es sieht so übel aus. Okay, also steht 2-2. Machen wir weiter. Bienen nutzen die Erdrotation zur Navigation.
Nochmal bitte?
Bienen nutzen die Erdrotation zur Navigation.
Yes.
Ich zähle wieder runter und dann sagt ihr, war der Fall. Okay, Massi sagt wahr. Maike?
Ich hätte auch wahr gesagt.
Nein, das ist falsch.
Nee, was?
Können echt? Die Erdrotation an sich nicht wahrnehmen, sondern orientieren sich am Landmarken und am Magnetfeld, genau, aber nicht an der Erdrotation. Damit ist das.
Ach, scheiße, ich dachte, das wäre so eine Wechselwirkung oder so, dass das irgendwie dadurch ergeben ist und deswegen.
Ich meinte eigentlich. Von schlecht in Physik. Wie entstehen diese Magnetfelder und das hat nichts mit der Erdrotation zu tun?
Die Magnetfelder entstehen durch die Pole.
Ich habe euch das mal gerade rübergeschickt, Leute, den Falkenpunch.
Ja.
Falcon Punch. Okay, die, dann steht es immer noch 2-2.
Oh, Massi! Oh Mann!
Was?
Guck's dir nicht an, Karim, Spaß dir.
Was hat er geschickt? Ist das ein Video vom Echten oder ist es ein Scherz?
Es ist leider was Versautes.
Okay, wir ersparen das euch da draußen.
Doch, nein, das
darum sind die Koala-Weibchen auch lesbisch übrigens. Weil die nicht so Sachen geschickt bekommen wollen.
Ich schwöre bei Gott, ich habe nur Falkenpunch gegoogelt und das kam dabei raus. Ich schwöre. Nur für die Leute, okay, die das nicht sehen können, es ist tatsächlich, keine Ahnung, irgendein Superheld namens Falkenpunch. Ja, und der prügelt gerade mit seinem Prügel. Pummelhof weg.
Armes Pummelhof.
Ich habe nur Falkenpunch.
Und deshalb, liebe Kinder, habt ihr Safe Search bei Google am besten an. letzte Frage, bevor wir in Stechen gehen. Der Washington-Varan kann Feuer spucken.
Was?
3-2-1.
Ich sag mal ja. Ich find's einfach cool.
Ich würde es auch glauben, ja.
Das ist falsch, es gibt keinen Washington-Varan.
Oh.
Hey!
Ich habe mir das sogar dann versucht, irgendwie logisch zu erklären, dass irgendwelche Gase entstehen.
Ich habe auch überlegt, wo
kann
das Feuer, genau, oder irgendwie kann das kommen?
Furzt.
Genau, Methan und dann hat er so zwei Feuersteine und die reibt er dann und pustet er da rein. Ist so ist es. Drache? Wir haben ihn noch nicht entdeckt, aber den gibt's.
Der unehrenhafte Bruder vom Drachen.
Ich habe eine Stichfrage vorbereitet. Da müsst ihr mir jetzt gleich eine Zahl nennen. Und zwar geht es darum, um die Bisskraft von Tieren. Ein Löwe, gebe ich euch mal als Ausgangslage, hat 750 Pfund pro Inch Bisskraft. Ja, das ist
750
viel.
Pfund, okay.
Entschuldigung, 650, ich habe mich versprochen. 650 Pfund pro Inch. Wie viel hat denn ein Grizzly? Nenn mir mal eine Zahl, bitte.
50 Pfund ist viel.
1100. Mädchen bellt da hinten und sagt, ich habe 1200.
Das geht ja immer quasi auf so eine 1 Quadratzentimeter Fläche oder irgendwie sowas, oder?
Pro,
das wird ja immer.
Auf 1 Inch, ja. Ja. Also, das sind dann 2 Zentimeter auf 2 Zentimeter ungefähr.
Okay. Kann der so fest beißen? Ah, sag mal 800.
Okay, Massé hat einfach auf den Punkt getroffen, das sind 1100.
Wahnsinn!
Ich wusste das
nicht. Das ist ausreichend, um eine Bowlingkugel zu zerbeißen.
Autsch!
Und dabei sehen die auch noch süß aus. Die haben es tatsächlich geschafft, süß und gefährlich zu vereinen. Und zwar perfekt.
Okay. Wirklich, das sind einfach die krassesten Killermaschinen. Ja. Und dann haben sie diese winzigen, runden Öhrchen.
Oh nein.
Und niemand nimmt sie ernst.
Und ich liebe sie.
Ist das nicht so das letzte Tier, dem man begegnen will? Weil der kann doch relativ schnell werden. Und ins Wasser geht er auch. Und auf Bäume kommt
er
auch hoch. Und dann
kann
er beißen, hauen. Ja, oder? Ja. Das ist
mir scheißegal, dann komme ich mit meinem Falcon Punch.
Das war Massis Wrestling-Name in der Highschool.
Sieht auch mit seinem Stirntuch und so ist. Sieht er auch gerade so ein bisschen aus wie so ein Wrestling-Star.
Aber ich mach's nicht wie der andere Falcon Punch und prügel Pummelow weg.
Okay, Massi, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Yay. Ich fühle mich gar nicht wie ein Gewinner.
War alle falsch. In diesem Spiel sind alle Verlierer.
Ich google jetzt mal, ob es irgendwelche feuerspeienden Tiere gibt. Das ist
bitte, Karim, mach das mal auf, dann siehst du, was ich gemacht habe, was ich dir geschickt habe. Ohne Scheiße.
Okay. Mach ich. Maike, magst du parallel erzählen, was wir als Gewinnspiel haben? Du hast da was klar gemacht.
Genau, und zwar haben wir heute eine sehr coole Kooperation mit der Firma Tiergartengrün, die total interessante Produkte herstellen. Ich habe da auch schon einiges geshoppt. Und zwar könnt ihr da verschiedene Samenmischungen kaufen. Und zwar für
eure...
Nein!
Nee. Wow! Das arme Pummelhof hat sogar so ein Loch. Ach, Pummelhof. Warum Pummelhof? Okay, Entschuldigung, du musst was sagen. Ja.
Einmal seriös wirken.
Sorry, zurück zum Gewinnspiel.
Ihr macht immer alles nach Gewinnspiel. Vor
ja.
Ihr könnt jetzt einen Falcon Punch gewinnen.
Den Sorry, wollt Maike. Ihr nicht gewinnen.
Das ist voll unfair, weil Maike hat sich da extra irgendwie bemüht und was richtig Cooles rausgesucht und irgendwie das angeschrieben und klar gemacht. Deshalb, die Bühne gehört jetzt dir.
Oh, sorry.
Ich versuch's ja hier. Genau, es wäre, wie gesagt, eine sehr coole Kooperation mit der Firma Tiergartengrün zustande gebracht für dieses Gewinnspiel. Und die stellen eben verschiedene Samenmischungen her, die man kaufen kann. Ich habe da auch schon viele gekauft, die wachsen. Echt sehr, sehr schnell. Müsst ihr mal ausprobieren. Und da gibt es zum Beispiel Pakete für eure Haus- und Heimtiere. Also es gibt Kaninchenwiese zum Beispiel oder Vitalstöppe für Schildkröten, damit ihr eure Tiere naturnah ernähren könnt. Aber es wird auch viel für die Wildtiere getan. Und dann gibt es beispielsweise das Wildvogelbuffet oder das Bienenglück, was ihr eben einsehen könnt und dann eben wie der Massi zu Hause eine richtig coole Wiese für die Wildvögel oder Bienen habt. Ihr braucht dazu auch eben keinen Garten, ihr könnt das auch auf der Fensterbank, auf dem Balkon oder wo auch immer ihr ein bisschen Platz habt machen oder ihr macht ein bisschen Guerilla-Gardening und schmeißt die einfach irgendwo hin, die Samen. Und wenn ihr so ein Samenpaket gewinnen möchtet, dann folgt uns bitte auf unserer Instagram-Seite, auf der Haustierprofi-Seite. Ich hoffe, ihr folgt uns eh schon. Und dann folgt ihr bitte auch der Instagram-Seite von Tiergartengrün. Und schreibt dann in unser Kommentar drunter, wir erstellen da so einen Beitrag bei uns, ob ihr lieber das Samenpaket für die Wildvögel hättet, oder das Samenpaket für die Bienen. Und dann verlosen wir das Ende der Woche für euch.
Voll cool.
Mega.
Mega. Schade, dass ich daran nicht teilnehmen kann. Ich glaube, ich kaufe mir dann so ein Ding einfach so. Das ist echt eine feine Sache. Und dann gehe ich hier auf so, weißt du, so super gepflegten englischen Rasen.
Und die Dinger dahin. Schön auf dem Golfplatz.
So Fetisch Günther. Der hat bestimmt hundertprozentig so einen englischen 63, Rasen. Hundertprozentig. Ja. Hat er so einen 4 cm getrimmten englischen Garten. Richtig schön. Jeden Morgen guckt er sich das alles an und sagt, ha. Herrlich.
Herrlich. Der hat doch keine Insekten, ja, keine Vögel.
Ich stell mir den auch so vor, dass er auch so ein Ultraschallgerät hat, was so komische Geräusche macht, damit die Tiere auch wegbleiben.
Fall auch hat, ist ein Rasenmäherroboter. Damit noch ein paar Igelblatt gefahren werden, das ist wichtig. Und genau so ein Ultraschallding und dann noch so ein paar aufgespießte Keulkramfiguren, damit die anderen Vögel Angst bekommen. Das ist auch mal wichtig im Garten. Dann wirkt das so natürlich.
Fertig, Günther.
Darf ich zu diesen Kolkrabenfiguren was sagen? Noch ein kurzer Funfact zum Schluss. Es gab Untersuchungen, warum diese Kolkrabenfiguren oder Rabenabwehrfiguren auf Feldern nicht funktionieren, weil Raben sich das betrachten, wenn die auf ein Feld gehen und die sehen dann, dass da eine statische Figur ist und denken sich, okay, die ist nicht echt, die sind halt nicht doof. Was aber funktioniert ist, wenn eine statische Figur in einem Baum ist, weil nämlich Raben nicht alle gleichzeitig auf einem Feld fressen, sondern was die machen ist, alle fressen auf dem Feld, bis auf einen und der hält Wache in einem Baum und der sitzt tatsächlich statisch rum. Und wenn die, wenn so eine Gruppe Raben ankommt und sieht, dass in dem Feld schon ein Wachposten sitzt, dann denken die, okay, das Feld ist besetzt, dann fliegen wir mal weiter. Und das funktioniert tatsächlich.
Ja, also die Tauben finden die auch ganz gut. Ich habe hier so eine Rabenfigur tatsächlich auf dem Balkon hängen, weil die schon hing, als ich eingezogen bin, das dann ganz lustig fand. Und da sitzt jeden Morgen die Ringeltaube drauf. Also zur Taubenabwehr auch nur bedingt geeignet. Ja, als Taubenrastplatz anzusehen.
Nach einem Falcon Punch von der Taube konnte das Viech gar nicht mehr anders.
Mit dem Falcon Punch verabschieden wir uns dann pummeluffig in die bis nächste Woche.
Wir gehen Pummeluff mal medizinisch versorgen. Bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao, Leute.